Herzlich willkommen, liebe Besucherinnen und Besucher der Knowledge Base vom Prototype Fund. Wir sind Potlove, im genaueren sind wir der Alex.
Hallo.
Der Dirk.
Hallo.
Der Erik.
Ahoi.
Und ich, der Martin. Wir haben in der 15. Runde des Prototype Funds den Onboarding-Assistenten für den Potlove Publisher entwickelt. Und unser Beitrag für die Knowledge Base ist eine kleine Betrachtung darüber, wie wir mit den User- und Userinnen-Vorstellungen umgegangen sind. Und genau, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Da sind uns Fragen gestellt worden und wir versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten, in der Hoffnung, dass sie euch vielleicht helfen bei euren Projekten. Und dann fangen wir doch mal an. Die erste Frage war, ob wir direkt mit Usern oder Userinnen gearbeitet haben. Ich weiß, dass wir zumindest mit zweien sehr intensiv im Austausch standen in unserem Discord-Server. Also das wäre zumindest was ich mir hier notiert hätte.
Ja, aber also so aktives User-Testing hatten wir tatsächlich nicht. Also wir hatten jetzt nicht NutzerInnen unserer Software, die jetzt nach und nach die Iteration von uns getestet haben.
Genau, also wir haben hauptsächlich Feedback eingeholt von zwei Userinnen, die auch Potlove kennen und nutzen und haben eher um die Einschätzung gebeten, wie es denn so funktionieren würde, was wir uns ausgedacht haben.
Ist natürlich für so einen Onboarding-Assistenten immer ein bisschen oder dafür ein bisschen schwierig, wenn man NutzerInnen hat, die Vorerfahrung haben. Weil man natürlich eigentlich eine Zielgruppe hat, die ja keine Erfahrung mit Potlove hat.
Genau.
Und also ja. Es ist tendenziell bei solchen Projekten eh schwierig, wirkliche NutzerInnen dafür zu finden, die das dann tatsächlich auch beurteilen können.
Ich habe mir eingebildet, dass dadurch, dass wir ja selber auch Userin sind, zumindest auch einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie es denn so wäre. Aber natürlich, wie du richtig sagst, wir bringen auch sehr viel Vorwissen mit. Und Erik, du bist ja schon ganz lange dabei. Du hast es ja ursprünglich losgetreten, den Publisher. Kann man sich da so von lösen, wenn man dann so ganz neu drüber nachdenkt, wie Leute das kennenlernen?
Ist schwierig. Also der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich natürlich vom Feedback der NutzerInnen über die Jahre die Stolpersteine kenne. Zumindest die Stolpersteine, die kommuniziert werden. Das Wissen hilft auf jeden Fall. Aber sich selbst vorzustellen, kein Vorwissen zu haben, ist natürlich schwierig. Man hat irgendwie selbst eine Vorstellung davon, was irgendwie ein angenehmer Flow sein könnte. Aber das ist in der Regel schon nochmal verschieden von dem, was tatsächlich ein NutzerIn mit keinem Vorwissen hat. Ja, aber wir haben natürlich immer in unseren eigenen Kanal gesprochen und nach Beta-Testern auch gefragt, aber es ist natürlich Quatsch, weil die Leute, die uns hören, die sind ja schon vermutlich zu 99% NutzerIn. Ja, keine Ahnung, wie man da in einem Projekt dieser Größe oder mit anderen Prototype-Fund-Geschichten, wo man jetzt ja nicht so wahnsinnig die Marketingmöglichkeiten hat oder den Outreach hat, da an wirklich frische NutzerInnen kommt. Schwierig.
Wir haben uns ja mal, ich glaube, ein Jahr oder zwei, bevor wir dieses Projekt angefangen haben, auch mal unabhängig davon Gedanken gemacht, was wir denn glauben, was unsere Userinnen und User sind oder wer die sind. Und damals waren wir zu dem Schluss gekommen, dass das schon eher technikaffine Menschen sind, die auch Lust haben, sich da so ein bisschen reinzudenken. Da sind wir ja dann ein bisschen zurückgegangen, jetzt in der Entwicklung des Onboarding-Assistenten. Aber in unserer ursprünglichen Vorstellung sind Leute, die Potlove benutzen, schon, Leute, die gerne ihre Technik selber in die Hand nehmen und da auch ein bisschen Zeit und Energie rein investieren. Weiß nicht, wie es uns gelungen ist, das jetzt zurückzufahren. Ich meine ganz gut für den Onboarding-Assistenten.
Ja, also wir haben die Einstiegsschwelle auf jeden Fall deutlich gesenkt. Also wir haben ja schon gesagt, die NutzerIn kann auf jeden Fall sich irgendwie in WordPress klicken irgendwo, weil es ist ohne WordPress kein Publisher. Das heißt, das muss man erstmal irgendwie schaffen. Und der Gedanke war, wer das schafft, der soll es auch schaffen, sich einen Podcast einrichten zu können. Und ja, ich denke, wir haben das schon so einfach gemacht, wie es nur geht, möchte ich behaupten.
Was wir wohl gemacht haben, ist, wir haben uns User Stories überlegt. Das war auch eine Frage an uns. Wir haben uns tatsächlich User Stories überlegt. Alex hat mir da auch so ein bisschen eine Einführung gegeben, wie man sowas formuliert und schreibt und wie weit man das dann möglichst runterbricht. Ich fand das für mich einerseits schon mal ganz interessant, das kennenzulernen und dann da auch mit zu arbeiten. Und ja, ich weiß nicht, wie ging es euch? Ihr macht es ja öfter in eurer täglichen Arbeit. Ist es was, was man grundsätzlich empfehlen kann, wenn man so ein Projekt angeht? Oder überhaupt Softwareprojekte in der Form angeht?
Ja, also wenn du die Personen in deinem Team hast, die Nutzerstories sind natürlich eigentlich in der konzeptionellen Phase entstehen die. Das heißt, man macht sich Gedanken darüber, wie die Software am Ende werden soll und welche Bedürfnisse vor allen Dingen die Software am Ende befriedigt. Und daraufhin werden dann Nutzerstories erstellt. Ja, also wir haben das quasi so ein bisschen retrospektiv gemacht. Also ich glaube, wenn man das genau nehmen könnte, beziehungsweise ihr hattet ja auch beispielsweise einen eigenen Workshop dafür, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, wo ihr euch auch vorher Gedanken gemacht habt, wie überhaupt diese gesamte Nutzergeschichte aussehen soll. Und daraus das dann zu entwickeln oder weiterzuführen, finde das immer sehr wichtig, weil das einen auch darauf trimmt, fokussiert an bestimmten Dingen zu arbeiten und auch Entscheidungen zu treffen, welche Features jetzt beispielsweise jetzt noch mit implementiert werden sollen in dieser Nutzerstory oder nicht, weil das ja auch quasi dann am Ende die Struktur der Arbeit vorgibt.
Wir hatten jetzt ja nicht so jemanden direkt im Team, der Design-Erfahrung hat.
Design und Nutz, also es hat nicht viel miteinander zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Personas, die normalerweise da agieren.
Okay.
Was du machst, du gehst hin, überlegst dir, was möchte ich mit meiner Software erreichen? Dafür brauchst du erstmal kein Design.
Das stimmt.
Sondern da geht's nur die grundlegenden Sachen, die Software einer NutzerIn ermöglichen soll.
Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir diese User Stories dann immer auch noch verknüpft haben, tatsächlich auch mit so einem rudimentären Design, was ich erstellt habe. In dem Fall erfindet ihr Designer, wo man einfach mal die einzelnen Elemente so ein bisschen angeordnet hat, die dann in dieser User Story beschrieben sind. Wie du so gerade sagst, im Idealfall sind es natürlich zwei verschiedene Leute, die dann daran arbeiten und vielleicht auch zwei getrennte Schritte, mit denen man das macht. Ich fand's dann vielleicht auch tatsächlich auch im Austausch mit Dirk, der dann sehr viel programmiert hat daraufhin, was ich da gemalt habe, fand ich es dann immer ganz gut, dass man sich daran zumindest orientieren kann und was hat, worüber man sprechen kann.
Ja, also zu dem Punkt, also ich hatte ja in dem Punkt auch noch keine Erfahrung und wir benutzen keine User-Stories auf Arbeit. Aber es hat mir schon geholfen, um mich an dem Punkt festzuhalten, was machen wir jetzt als nächstes. Dafür war das schon sehr hilfreich. Was man aber beachten muss, ist, dass man das konsequenter, glaube ich, machen muss, sich an diesen User-Stories festzuhalten. Also ich bin an manchen Stellen so im Nachhinein, wenn man es so betrachtet, manchmal ich habe dann Themen behandelt, die jetzt nicht 100% zu der User-Story gehört hat. Und das hat dann dazu geführt, dass ich vielleicht mit der User-Story nicht fertig geworden bin. So, und da kann man, denke ich, wenn man da mehr Erfahrung hat und wenn man das regelmäßiger macht, denke ich, kann man das besser sich an diesen User-Stories festhalten und sollte das auch machen, weil dann natürlich das ganze Team ja davon auch profitiert, wenn es mit den User-Stories vorwärts geht.
Genau, also wir waren ja jetzt auch als Team unterwegs. Manche von euch, die das hören, die sind vielleicht auch als Einzelkämpferin, Einzelkämpfer unterwegs. Da arbeitet man wahrscheinlich dann nochmal ganz anders, wenn man dann selber quasi alles in der Hand hat. Für uns war es jetzt natürlich wichtig, irgendeinen Modus zu finden, wie wir zu viert an diesem Projekt arbeiten können und immer auf dem gleichen Stand sind, auch wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten daran arbeiten.
Ich denke auch als Einzelperson oder vor allem als Einzelperson ist zumindest der Planungsaspekt wichtig, weil gerade als Einzelperson hast du das Feedback nicht. Wenn du in einem Team bist von nur zwei Leuten, dann sagst du schnell bei dem anderen, ey, du sitzt irgendwie seit 3 Tagen an diesem Thema, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, leg mal beiseite. Aber wenn du alleine bist, merkst du das nicht so schnell, wenn du in so einem Tunnel bist. Und wenn du dir zumindest vorher mal grob Gedanken gemacht hast, was jetzt wirklich so die Themen, die Stories sind, an denen du arbeiten willst und auch das Ganze priorisiert und was die Ziele sind, die man tatsächlich erreicht und was irgendwie goldene Wasserhähne sind, die vielleicht nett zu haben sind, aber man sollte jetzt nicht irgendwie Tage investieren, um das irgendwie festzuklopfen. Aber das ist schon viel wert, auch für eine Einzelperson.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Wenn es jetzt speziell ums Design geht, da hatten wir jetzt niemanden direkt im Team, der damit Erfahrung hatte, wie man dann diese User Stories in Design übersetzt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns ja, zu einem fortgeschritteneren Zeitpunkt, aber noch rechtzeitig, dass Einfluss genommen werden konnte, um dieses Coaching bemüht, was es beim Prototype Fund gibt, und haben uns davon zwei Designerinnen, UX-Designerinnen von Superblumen beraten lassen. Und das war aus unserer aller Sicht, glaube ich, haben wir auch schon in anderen, an anderen Stellen gesagt, wirklich ein großer Gewinn für das Projekt, würde ich sagen. Weil da nochmal jemand von draußen drauf geguckt hat, der mit Podcasts und Podcast-Publishing über den Podlove-Publisher noch nicht so viel Erfahrung hatte und da auch mal ganz unvoreingenommen drauf gucken konnte. Und das hat man ja selten, dass man wirklich so einen ganz unverstellten Blick mal bekommt. Das fand ich schon sehr wichtig und interessant.
Da war es aber tatsächlich nicht so, dass jetzt wir da konkret fertige UIs bekommen haben von den beiden, sondern wir haben Hinweise dafür bekommen, wo wir eventuell konzeptionelle Probleme noch haben, oder wir konnten unsere Bedenken bei bestimmten Entscheidungen, die wir tätigen wollten oder die getätigt haben, nochmal hinterfragen. Das war sehr praktisch. Die Designs oder sowas, die wir verwenden, das ist halt eine vorgefertigte UI-Library, was sehr praktisch ist. Also es hat so seine Vor- und Nachteile. Es ermöglicht eine relativ schnelle und zügige Arbeit. Und die Komponenten, die wir dabei verwenden, sind sehr gut entwickelt und wahrscheinlich entsprechend schon so den Standards, die man gerne haben möchte. Auf der anderen Seite schränken sie natürlich einen auch ein bisschen ein. Also das kann natürlich auch so ein Bias sein, dass man dann immer erstmal nach den UI-Komponenten sucht, die eventuell darauf passen könnten.
Also eine Frage war noch, wie finden wir heraus, was für die Mehrzahl der User, Userinnen intuitiv ist? Ich glaube, das findet man nur raus, wir finden es jetzt gerade raus, indem wir halt die Beta veröffentlichen, beziehungsweise dann irgendwann den fertigen Assistenten veröffentlichen und schauen, was für Feedback kommt. Weil auf unseren Aufruf tatsächlich nicht so viele Rückmeldungen kamen, weil das Installieren der Beta für uns immer so ein bisschen problematisch ist oder für Userinnen immer so ein bisschen problematisch ist. Ansonsten wäre es natürlich eine gute Empfehlung, würde ich sagen, dass man möglichst früh Leute mit einbezieht, die das dann auch benutzen sollen. Aber
also was ich gerne machen würde, beziehungsweise intuitiv, so richtig User-Testing, das wäre krass. Also wenn man es schafft, in den halben Jahr tatsächlich dann noch irgendwie so einen Slot zu haben, wo man mit richtigen NutzerInnen testet, ob dann das tatsächlich funktioniert und dann auch gleichzeitig wieder die Konsequenzen daraus zieht. Da muss man schon entweder einen sehr kleinen Scope haben, also das, was man umsetzen möchte. Oder, ja, keine Ahnung, also schon mit einer sehr, sehr konkreten Vorstellung überhaupt an das Projekt rangehen.
Genau, also ja, das denke ich, ist schwierig. Also wir waren ja sehr gut im Zeitplan, so, aber eben so dieser Punkt, dann wirklich ein ausrollbares Produkt zu haben, was dann wirklich getestet werden kann, ist in dem halben Jahr schon schwierig. So, das ist ja auch das, woran es bei uns oft dann auch gehakt hat, dass wir jetzt so sagen können, hier installier mal einfach. So, wir haben uns ja auch entschieden, das als Service anzubieten. Wir müssen den Service hochziehen, wir müssen das verknüpfen. Ja, das ist schwierig, da das in so einer kurzen Zeit wirklich dann ausrollfähig zu haben.
Also unsere Antwort auf die Frage wäre, man findet es heraus, indem man sich mit einer Nutzerin vor den Bildschirm setzt und schaut, ob die Nutzerin sich so verhält, wie man das erwartet hätte, und sagen, aber es ist ein bisschen schwierig im Zeitrahmen. Weil ich glaube, anders herausfinden ist eher, man folgt eben seinem Bauchgefühl und muss es dann validieren. Ich weiß nicht, ob es andere Methoden gibt.
Es gibt Methoden dazu, wie man das auch ohne qualitative Nutzertests macht. Da müsste man dann anfangen, die Metriken dafür aufzusammeln. Das heißt, wie die Software tatsächlich verwendet wird, und dann kann man einigermaßen genau sehen, wo die Abbruchpunkte bei so einer Software sind. Was für uns aber eigentlich keine richtige Option ist, weil wir das eigentlich datenschutztechnisch so schmal wie möglich halten wollen.
Aber hat das gleiche Problem, dass du ein fertiges Produkt brauchst, wo NutzerInnen drauf rumklicken können.
Genau. Ja. Aber du machst dir ja vorher, also was man machen kann, was man auch in die Stories dran tackern kann, ist, dass man Metriken macht. So wie zum Beispiel bei unserem Onboarding-Wizard. Wenn eine Nutzerin den neuen Pfad verwendet, dann gehen wir davon aus, dass sie die ersten zwei Schritte innerhalb von 10 Minuten oder sowas hinbekommt. Das kann man schon machen. Man kann sich da schon konkrete Gedanken dazu machen an Metriken, die man da erheben möchte und die man dann als quasi Erfolgskriterium definiert.
Aber ich würde mal behaupten, das ist out of scope für alle Prototype-Fund-Projekte. Einfach wegen des Zeitrahmens.
Es ist auch eine Methodik, die halt auch vor allen Dingen bei Software eingesetzt wird, die schon eine sehr hohe Quantität einfach voraussetzt.
Mhm. Ja.
Es ist auch diese, ich meine, es heißt Prototype Fund, ne? Es heißt nicht finales Produkt Fund. Also.
Aber das heißt, man sollte es mit bedenken und so gut es geht auch versuchen umzusetzen, aber den Fokus dann doch auf die Entwicklung des Prototypen lenken, wobei das natürlich auch ein Teil des Prototypen sein kann, sein muss, aber in dem Umfang so ein richtiges User-Testing noch zu implementieren, wahrscheinlich für viele Projekte schwierig ist.
Würde ich sagen, da ist, glaube ich, die beste Chance tatsächlich mit Superblumen dafür, darauf zusammenzuarbeiten. Kann ja sein, dass man nicht die Problemstellung hatte, die wir hatten, aber die könnten natürlich auch direkt User-Testing mit anbieten.
Hast du sonst noch so Ressourcen, weil du gerade gesagt hast, diese Metriken-Geschichte, wo man sich da vielleicht ein bisschen was anschauen kann?
Also ich hab's nur einmal quasi, oder was heißt einmal, ich hatte das in einigen Arbeitsstellen, dass wir so agiert haben, dass du dann deine Software instrumentiert hast. Aber das ist zum Beispiel sowas, das würde der Product Owner tatsächlich definieren, zu sagen, weil das ist ein Erfolgskriterium, was du dann am Ende dann auch durchsetzt. Und dann, also um eine Software lange und zu entwickeln und in der Qualität zu steigern, hast du immer wieder solche Metriken, an denen du dich festhältst. Weil sonst weißt du gar nicht, ob deine Software jetzt gut ankommt oder nicht, wenn du jetzt am Ende nur drauf guckst, ob irgendwie Geld irgendwo hinfließt. Ja.
Okay, haben wir noch was zu diesem Thema zu sagen? Ansonsten wären das, glaube ich, unsere Ergebnisse zu dem Aspekt unserer Entwicklung.
Ich würde noch generell ein Ding, was ich gut fand, ist, dass wir unseren Scope sehr klein gehalten haben. Das ist mir so ein bisschen bei der Präsentation aufgefallen, also bei der Endpräsentation beim Prototype Fund, was andere für umfangreiche Projekte auch ambitioniert angegangen sind. Wo ich mir gedacht habe, das hätte ich als quasi für ein halbes Jahr, finde ich das unglaublich sportlich, was da umgesetzt wurde.
Ja.
Fand ich auch. Also, dass wir ganz gut geschätzt haben und ganz gute Vorstellungen hatten. Natürlich auch mit dem Vorwissen und der Software, die schon existiert hat. Aber dass man dann trotzdem, ja, eigentlich gut zu tun hatten bis zum Ende, aber trotzdem fertig geworden sind, fand ich auch ein schönes Ergebnis. Und klar, wenn man dann wirklich noch dieses User-Testing oder in irgendeiner Form ein Coaching da noch mit reinbringen will, würde ich auch dazu raten, den Scope möglichst nicht so zu setzen, dass man die 6 Monate komplett für die Entwicklung des Codes braucht, sondern auch wirklich mal so innehalten kann und jemanden anders drauf gucken lassen kann und dann auch einplant, dass der vielleicht dann auch nicht sofort Zeit hat, sondern vielleicht auch mal 1-2 Wochen braucht. Und das mit zu berücksichtigen, finde ich eigentlich den wichtigsten Tipp auch mit. Oder mein wichtigsten Tipp, dass man ja sich Zeit lässt, um auch mal zu reflektieren.
Ja, weil wir hatten ja auch am Ende noch 1 Monat quasi zum Refinement und das war, glaube ich, auch wichtig, weil am Ende hat man meistens eine Integrationshölle, die man da einmal durchschreiten muss und das kostet einfach Zeit, auch wenn es manchmal sich dann sehr sinnlos anfühlt, aber irgendwann muss das Produkt auch zusammenkommen.
Okay, dann hoffen wir konnten euch ein bisschen helfen mit den Einblicken, wie wir das angegangen sind. Hört gerne auch in unsere anderen Podcasts rein. Wir haben den Podlovers Podcast. Da berichten wir auch so ein bisschen über die Entwicklung. Da könnt ihr auch nochmal die einzelnen Folgen nachhören, wie wir dann so die einzelnen Sprints wahrgenommen haben. Das hier mal für die Knowledge Base und ja, viel Erfolg bei euren Projekten. Und ja, wir sind gespannt, was bei euch da so rauskommt. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.